2359, der Musikbusiness-Podcast.
Herzlich willkommen zu 2359, dem Musikbusiness-Podcast. Heute zu Gast Fajan, Songwriter und Artist. Herzlich willkommen, mein Lieber.
Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
Wir saßen letztens zusammen, haben schon irgendwie so ein bisschen philosophiert. Wir arbeiten jetzt schon mittlerweile seit
dreieinhalb Jahren
zusammen. Und ich glaube, sowohl du als ich, wir sind ja schon so ein bisschen, haben da so eine gewisse Entwicklung, wenn man von außen betrachtet, das so sieht, dann wahrscheinlich auch gemacht. Freut mich mega, dass wir da heute sprechen. Mhm. Erzähl doch gerne mal, wie bist du zur Musik gekommen? Was waren deine ersten Schritte? Mhm. Würde mich mal sehr, sehr interessieren.
Ich glaube, es ging auf jeden Fall los, als ich damals zum ersten Mal 50 Cent gesehen habe. Wo ich das In The Club Video gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, ich will genauso sein wie dieser Typ und oberkörperfrei mit Sixpack ins Musikvideo reinkommen. Das hat mich auf jeden Fall krass inspiriert. Und dann habe ich damals relativ schnell mir ein Logitech-Headset für 4 Euro besorgt und am Laptop von meiner Mom mir so ein Programm gecrackt und einfach angefangen, irgendwie Musik zu machen, bis ich mal rausgefunden habe, wo muss ich drücken, damit meine Stimme auf dem PC ist. Das war auf jeden Fall eine wilde und spannende Zeit. Und
wie alt warst du da?
Da war ich 13, 14, also schon sehr lange her. War noch nicht so die Zeit wie heute, dass man überall irgendwie sofort ein Programm hat und geile Sounds und was auch immer. Aber ja, so ging das los. 50 Cent war auf jeden Fall der Grund, dass ich gedacht habe, ich will das werden, weil ich dachte ja, ich bin der nächste 50 Cent. Ich werde bei G-Unit gesigned und dann rappe ich auf Englisch. Ich habe ja auf Englisch gerappt, ja, auch. Auf Englisch, ja. Nur auf 50 Cent Beats am Anfang, immer so 50 Cent Instrumentals runtergeladen aus dem Internet und darauf dann englische Songs gemacht mit einem grauenhaften Englisch. Aber war auf jeden Fall eine geile Zeit. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, Deutsch liegt mir vielleicht doch irgendwie besser. Und dann gab es auch so die ersten Rapper in Deutsch, die ich irgendwie cool fand, wo ich gemerkt habe, ey, man kann auch auf Deutsch nicht nur über irgendwie Frauen und Ghettos reden. Und dann bin ich irgendwann auf Deutsch geswitcht und seitdem schreibe ich auf Deutsch Songs.
Nice, aber ja, die Idee war schon eigentlich eher am Anfang direkt mal Artist zu sein, oder?
Ja, ja, voll. So. Also ich wollte auf jeden Fall halt selber der Mega-Rap-Superstar sein. Ich habe, glaube ich, mit 13, 14 meine erste 50 Cent-Show gesehen in der Schleierhalle in Stuttgart mit der ganzen Crew, alle, die da so um 50 rum waren. Und im G-Unit-T-Shirt, G-Unit-Schuhe. Ich war 50 Cent in meinem Kopf zumindest. Und ich wusste, ey, das will ich sein. Ich will auf Bühnen stehen. So.
Ja. Und dann hast du quasi erstmal auf Englisch gerappt. Hast gedacht, du bist der nächste 50 Cent. Ja. Wie hast du gedacht? Also hast du wirklich gedacht, der entdeckt mich? Oder wie war das dann?
Ey, ich habe keine Ahnung. Ich kannte ja auch niemanden. Das war ja noch nicht so wie heute, dass 50 Leute in jedem Dorf irgendwie Rapper oder Musiker sind. Und ich habe gedacht, ey, wenn ich das irgendwie gut mache, dann wird das vielleicht über Umwege vielleicht mal irgendwo zu jemandem kommen und war auf jeden Fall davon überzeugt, dass ich Deutschlands 50 Cent bin eine ganze Zeit lang, ja.
Sehr gut, ne? Ja. Und wann hast du dann geswitcht zu Deutsch?
Das ging tatsächlich auch relativ schnell. Ich glaube so, ich habe 1-2 Jahre so auf Englisch Lieder geschrieben und dann bin ich auf Deutsch geswitcht, weil in einem Nachbardorf gab es so eine Rap-Crew auf Deutsch halt, die nur auf Deutsch gerappt haben und die waren halt super cool bei uns und alle kannten die in der Umgebung und da kam ich mit denen in Kontakt und dann bin ich auf Deutsch geswitcht, ja.
Das heißt, du warst dann irgendwie 15, 16?
So um den Dreh, ja. Ich glaube mit 15, 16 habe ich mein erstes deutsches Lied geschrieben, ja.
Weißt du noch, wie der Song hieß?
Ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß, ich weiß aber, was meine erste Zeile war tatsächlich. Und meine erste Zeile auf Deutsch war, ich bring's auf den Punkt wie das letzte Wort im Satz.
Was nochmal?
Ich bring's auf den Punkt wie das letzte Wort im Satz. Also nach dem letzten Wort im Satz kommt ja der Punkt, deswegen ich war so, oh mein Gott, ich bin so krass. Das war so meine erste Zeile. Und damals habe ich auch nie Hooks geschrieben. Ich habe immer nur Rap-Parts geschrieben, so weil Hooks, das lag mir irgendwie fern. Ich konnte das nicht. Ich habe immer nur einfach nur gerappt, Zeile für Zeile die ganze Zeit. Und dann irgendwann mit der Zeit, mit den Jahren, habe ich da so meine Skill aufgebaut. Boah, wie ging es da weiter? Da habe ich natürlich immer weiter in meinem Kinderzimmer Gedichte auch sehr viel geschrieben damals. Die habe ich alle noch in einem Schuhkarton zu Hause, so Poetry Slam-mäßig, weil mich irgendwie so deutsche Worte dann sehr fasziniert haben. Und dann bin ich auf so Künstler wie Curse, Casper, Materia gestoßen. Das war so mit 17, 18 dann. Und dachte, ey, ich glaube, das ist etwas, was ich machen kann. Und dann habe ich einfach immer versucht, immer mehr aus meinem Leben so zu erzählen. Weil so wie 50 Cent aus seinem Leben erzählt hat, klar, ich bin nicht aus New York, ich wurde nicht angeschossen, aber ich habe irgendwie so die Sachen erzählt, die mich beschäftigt haben oder die mich interessiert haben und habe das irgendwie jahrelang gemacht. Und dann, kleiner Zeitsprung, habe ich irgendwann, 2018 war das, einen Anruf bekommen, ey, komm mal nach Berlin, hier findet eine Session statt, hier ist ein Writing Camp, vielleicht könntest du eine gute Hilfe sein. Und ich hatte gar keine Ahnung, was eine Writing Session ist. Ich wusste nicht, was eine Topline ist. Mhm. Ich kannte all diese Begriffe gar nicht. Aber es kam dazu, weil ich halt immer meine Songs auch auf Spotify, als es dann Spotify gab, hochgeladen habe, selber Videos gedreht habe, selber die Videos geschnitten habe mit meiner Schwester zusammen, das immer hochgeladen habe. Das hatte so 1000, 2000 Views vielleicht auf YouTube damals. Und dann hat mir tatsächlich Caro Schrader hatte mich angerufen, hat gesagt, ey, komm mal nach Berlin, hier ist eine Session, weil wir waren über Facebook connected, damals war noch Facebook so das Ding und gar nicht so Insta. Und sie meinte, komm nach Berlin, hier ist eine Session mit Mike Singer. Das war meine allererste Session in Berlin und die war heute vor 6 Jahren. Die hat mir heute noch geschrieben, ey, vor 6 Jahren hatten wir unsere erste Session und das war irgendwie krass. So,
was, aber du warst dann da als Songwriter.
In der Zeit,
nicht
da war ich dann als Songwriter, genau. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass das so ein Ding ist, dass Produzenten und Writer für andere Künstler Lieder schreiben. Also woher soll ich das wissen? Ne? Dann bin ich einfach nach Berlin gefahren, habe bei meinem Job kurzfristig 2-3 Tage Urlaub bekommen, glücklicherweise. Grüße an Steffi, die mir den Urlaub genehmigt hat damals. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, ohne Plan und habe eine Session gemacht. Und von da an ging irgendwie alles dann relativ schnell, ja. Also 6 Jahre relativ schnell, ja.
Ja, und deine Artist-Karriere ging ja dann auch, du warst dann ja auch theoretisch gesigned, ne? Mhm. Wann war das?
Das war 2019.
Das heißt, du hast 2018 deine erste Session gemacht als Songwriter.
Genau.
So, für Mike Singer.
Ja.
Du hast mir gestern sogar noch das Foto gezeigt. Genau. Das ist auf jeden Fall ein wildes Foto.
Ja.
So.
Ja.
Und dann hast du aber gleichzeitig, also hast du quasi Songwriter-Dasein und Künstler-Dasein gleichzeitig verfolgt? Genau. Oder war das, ja?
Ich kannte ja in dem Moment auch nur eigene Musik rausbringen. Dann durch dieses Songwriting-Camp habe ich gemerkt, okay, irgendwie mögen die Leute, was ich da mache. Da ging es auch super schnell. Am zweiten Tag war ich schon mit einem Verlag am Sprechen, weil der Manager von Mike dann einen Verlag eingeladen hat, gemeint hat, ey, hier ist einer, der hat noch keinen Vertrag, der hat noch keinen Deal, sprecht mal mit dem. Mhm. So kam das alles ein bisschen ins Rollen. Und hab mir damals auch noch gar keine großen Gedanken gemacht. Ich habe einfach immer weiter meine eigene Musik gemacht und dann halt so ein bisschen Songwriting-Sessions, aber super wenig. Also nicht so wie heute, jeden Tag gefühlt 5 Stück, sondern eine im Monat. Weil, Bruder, damals kannte mich keiner.
Ja, ja.
Wer wollte dann auch deswegen mit mir arbeiten? Keiner. Aber es ging so irgendwie Hand in Hand eine ganze Zeit lang, weil über den Verlag kam dann ein Label zu mir, wurde auf mich aufmerksam, weil so ein privater Soundcloud-Link von mir rumging und auf einmal hatte ich einen Deal als Writer bei einem Major und einen Deal als Artist bei einem Major Anfang 2019 und da dachte ich dann wieder rückwirkend, okay, Alter, ich bin wirklich 50 Cent. I can do it. Und das war 2019 und das ging auf jeden Fall nochmal eine Zeit lang, bis ich gemerkt habe, okay, das macht Sinn, ich kann meine Miete bezahlen, so ich kann ruhig einschlafen. Aber ja, so richtig offiziell los ging es wahrscheinlich so vor 5 Jahren, 2019 dann, ja.
Und wo war dann der, wo würdest du sagen, als Songwriter war so dein Breakthrough-Moment? Oder so, oh, jetzt, du hast gemerkt, der Cut hat mich dann echt nochmal ein bisschen weitergebracht?
Das war, weiß ich ganz genau, es war 2020 im Sommer, mitten in Corona, gar nichts ging. Ich dachte, ich höre auf mit dem ganzen Ding, weil Leben ist schwierig ohne 1 Cent auf dem Konto. Und dann wurde ich nach Duisburg eingeladen zu einer Songwriting-Session, weil mich der damalige A&R von Elif angerufen hat und connected hat. Wir kannten uns schon ein bisschen länger. Und dann hatte er mich nach Duisburg gerufen zu einer Session mit Judy. Und das war damals die erste Session von Elif und Judy und meine erste Session mit Elif und meine erste Session mit Judy. Also es war für uns alle super neu. Und dann haben wir da 1-2 Songs gemacht. Und eine Woche später war ich dann mit Shirin David im Studio. Und das habe ich so gemerkt, okay, Shirin kennt gerade irgendwie jeder. Das könnte was sein, wo ich vielleicht so durchbrechen kann. Und mein Glück irgendwie war, dass dann dieser Elif-Song und der Shirin David-Song am gleichen Tag rausgekommen sind. Das war, glaube ich, 19. Juli 2020 oder irgendwann Juli 2020.
Ja, gut, aber wann hast du den Song geschrieben gehabt? Oder die Songs?
Tatsächlich einen Monat vorher.
Ach so, so
und das war
dann,
so krass, weil normalerweise, ich war in Sessions, hab Songs gemacht, dann ging das irgendwie immer Monate, teilweise Jahre, bis mal ein Lied rauskam. Und da ging es dann auf einmal so super schnell, weil wir haben im Juni die Songs gemacht, den Elif-Song oder die Elif-Songs und den Shirin-Song. Und ein Monat später, 4-5 Wochen später, kamen die dann raus, was für mich auch völlig neu war. Und danach haben sich dann irgendwie alle gemeldet, weil mein Name ja in den Credits stand. Und dann haben sich so meine Idole bei mir gemeldet. Ey, du bist doch dieser Typ. Lass mal treffen, lass mal reden. Kann man mit dir ins Studio? Und das war auf jeden Fall Schwarz, war der Song von Elif. Der hieß Schwarz. Und von Shirin David war das Feature mit Luciano, Never Know. Und da habe ich dann gemerkt, ey, da waren wir Platz 1 auf Spotify, der damals am ersten Tag über 2 Millionen Streams gemacht, am Debüttag. Mhm. Ich war so, Bruder, jetzt bin ich 50 Cent. Also das habe ich immer wieder gehabt, so jetzt hab ich's. Ja, aber das ist ein Moment, an den ich mich sehr krass erinnere, ja.
Ja, ey, schön. Was mich ja nochmal, vielleicht um auch so ein bisschen mal ins Detail reinzugehen, wir haben uns ja schon vorher irgendwie kennengelernt, ich tatsächlich, ob ich auch in der Session hier in Berlin, und da hattest du mir irgendwas gesagt mit, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, dass ein weißes Blatt Papier,
ja,
und nur weil es ja am Ende quasi die DIN A4 Platz ist, heißt es ja nicht, dass, also ein Satz, also weißt du noch, was das, ich weiß gar nicht mehr genau was das war.
Ich wusste gerade nicht, auf welchen Moment du hinaus willst, aber jetzt check ich, weil ich habe damals meine Texte nie aufgeschrieben.
Genau.
Also ich habe all meine Songs im Kopf geschrieben und auch für andere Künstler die Songs in meinem Kopf geschrieben. Also es gibt kein Blatt, keine Notiz auf dem Handy oder so, weil ich immer gedacht habe, als ich angefangen habe, habe ich immer auf DIN A4 Seiten geschrieben und meine Zeile war immer zu Ende, wenn auch das Blatt zu Ende war. Dann habe ich auch verschiedene Formate, DIN A5, ich habe immer so rumprobiert, bis ich irgendwann gemerkt habe oder auch mal gehört habe, dass Jay-Z zum Beispiel all seine Songs im Kopf schreibt, und dann dachte ich, ey, wenn Jay-Z das kann, heißt es ja, dass es möglich ist, ein Mensch ist in der Lage dazu, ey, warum sollte ich das nicht auch können? Und dann habe ich mir das irgendwie auf ganz weirde Weise antrainiert, dass ich all meine Lieder im Kopf geschrieben habe, weil ich mir gedacht habe, wenn ich eine Zeile vergesse, dann war die nicht gut genug. Und ich habe sogar noch Memos aus meinen ersten Sessions, weil ich mich geweigert habe, die Texte runterzuschreiben ins Handy für die Artists, sondern ich habe einfach Memos gemacht auf dem Beat, dem Künstler im Studio das geschickt und so gesagt, ey, hörst dir an, lernst und dann nehm's auf, so auf den. Das war diese Story mit dem DIN A4 Blatt, ja, weil ich damals nie meine Texte aufgeschrieben habe. Mittlerweile hat sich's wieder geändert, weil es einfach super stressig und unnötig kompliziert ist. Ja, aber voll. Damals war das einfach im Kopf, ja.
Ja, krass. Also,
dass du dich daran erinnerst.
Ja, ja, ja. Was? Also ich habe ja jetzt gerade nicht die Geschichte so richtig noch zusammenbekommen, aber ich weiß noch, dass ich so, ey, krass, das war irgendwie, hat mich auf jeden Fall inspiriert gehabt damals. Erklär doch mal, wie läuft denn bei dir, weil ich meine, jeder Songwriter, glaube ich, geht nochmal anders in die Session rein. Manchmal kommt man mit dem ganzen Song schon in die Session für einen Künstler, was ja vielleicht auch ein bisschen, ich denke mir manchmal, hey, vielleicht für den Künstler nicht so cool, so. Mhm. Aber wie läuft denn für dich normalerweise quasi so eine Session ab?
Im Studio, wenn ich mit dem Künstler im Studio bin oder der Künstlerin. Ich habe auf jeden Fall eine Notiz auf meinem Handy, wo unendlich viele Ideen, Worte, die mir gefallen, vielleicht Themen und so weiter drin sind. Aber ich habe so gelernt, ich bin am besten vorbereitet, wenn ich nicht vorbereitet bin. So, also ich gehe einfach ins Studio mit eigentlich nichts. Weil ich weiß ja nicht, wie ist der Artist heute drauf, wie fühlt er sich, was ist in dem sein Leben passiert. Deswegen, ich habe nie so fertige Hooks und sage, ey, sing doch mal, das wäre vielleicht voll geil für dich. Weil ich auch das Gefühl habe, so holt man die Artists vielleicht auch nicht immer zu 100% ab. Und bei uns ist ja so, dass der Artist immer mit im Studio ist. So, und deswegen, glaube ich, ist die Kunst, sich vor allem auf den Künstler oder die Künstlerin einfach einzulassen und dann on the spot im Studio herauszufinden, was schreiben wir für einen Song. So, und meistens fängt es einfach entweder mit einem, hat der Artist vielleicht schon eine Idee, oder wir fangen einfach mit ganz normal, standardmäßig mit Akkorden an oder klicken uns durch Samples, bis man irgendwas hat, was einen jetzt gerade irgendwie berührt, ob das jetzt ein Abgeh-Song ist oder ein emotionales Lied, eine Ballade, was auch immer. Wir gucken so lange, bis uns ein Sound irgendwie zu irgendwas inspiriert, und dann liebe ich einfach auch so Topline-Bingo zu spielen. Also jeder geht einmal kurz ins Studio oder halt in die Kabine, nimmt sich das Mic, nimmt Toplines auf, versucht irgendeine Melodie zu finden, die vielleicht gut auf diesen Akkorden oder auf diesem Sample klingt. Und meistens, wenn man diese Toplines macht, sagt man ja schon irgendwelche Fantasieworte auf Englisch, auf Deutsch, auf welcher Sprache auch immer, und merkt dann oft, ey, irgendwie ist vielleicht das jetzt auch das Thema, was gerade zufällig rausgekommen ist. Und so bauen wir dann meistens die Songs irgendwie zusammen. Also wir haben zuerst das Sample oder die Melodie, dann haben wir ganz viele Spuren mit Toplines aufgenommen, der Producer, der Artist, der Songwriter, alle nehmen irgendwie auf, die halt aufnehmen wollen. Und dann bauen wir uns so schon mal den Song ungefähr hin, wie er sein könnte, und beschreiben dann die Topline einfach mit den Worten, die die dazu passen. Das ist eigentlich so der normale Weg. Mhm. Was heißt der normale Weg? Ist auch immer irgendwie anders, aber meistens passiert es so, ja.
Nice. Gibt es denn so einen Song, der dir am meisten bedeutet, den du geschrieben hast auch?
Den ich für einen anderen Artist geschrieben habe? Ja, also an welchen Song ich da auf jeden Fall immer denken muss, ist Nicht allein von Nina Chuba. Den haben wir vor 3-4 Jahren geschrieben. Da hatte Nina Chuba noch keinen deutschen Song veröffentlicht. Mhm. Und wir saßen an einem sehr grauen Tag in Berlin. Auch Caro Schrader war da auch mit dabei im Studio. Nina Chuba und der Producer. Und da hat Nina sich einfach sehr geöffnet und eine Geschichte aus ihrem Leben erzählt. Und darüber haben wir dann einen Song geschrieben. Und ich weiß noch, wir saßen alle heulend im Studio. Und das war auch das erste Mal, dass ich selbst in einer Studio einfach am Flan war, Bro. Mhm. Weil uns das so nahe ging, die Geschichte von ihr, wie wir es dann geschrieben haben auf der Produktion. Das hat alles, es war irgendwie so Magie. Und ich erinnere mich noch sehr gut, wie wir diesen Song gemacht haben. Und auch den spielt sie ja heute immer noch auf ihrer Tour. Also ihre Shows sind ja schon sehr, es geht ab und laut, Wildberry Lillet, Mangos mit Chili, es geht alles ab. Und dann kommt aber diese Ballade und sie steht alleine auf der Bühne. Und ich weiß nicht, für wie viele Liter Tränen wir jetzt wieder gesorgt haben auf dieser Tour von Nina. Aber das ist so ein Song, der mir sehr viel bedeutet, weil er uns so viel bedeutet. Ja, an den muss ich immer denken, wenn die Frage nach so einem bedeutungsvollen Song irgendwie ist. Ja,
ja, schön. Ich meine, das sind natürlich auch, sag mal, das ist natürlich auch mal krass, weil du als Songwriter ja auch immer sehr, also du brauchst ja, ich sag, das ist nur ein Job von, das ist nicht nur ein Job, wo du deine Skills zeigen musst, sondern auch, also auf, sag mal, Songwriter-Basis, sondern halt vor allem auf persönlicher Basis, weil jeder Künstler muss sich ja irgendwie öffnen, ne? Und ich glaube, oftmals ist es auch so, dass man sich erstmal vielleicht 1-2 Stunden kennenlernt und erstmal über das Leben redet, um zu verstehen, okay, wie tickt denn der andere Mensch? Weil theoretisch ja dein Job nicht ist quasi, okay, ich bin jetzt feiern und ich will meine Geschichte erzählen, sondern du musst ja eigentlich immer die Geschichten von den Künstlern oder gemeinsam mit den Künstlerinnen erzählen. Und das ist natürlich schon auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich glaube, das ist auch ein ganz krasser Vertrauensvorschuss von Künstlern und Künstlerinnen, die dir ja auch dann übergeben. Ne? Und das ist natürlich auch ein krasser Skill, den man haben muss. Ja? Also nicht nur, ne, sondern das fachlich, also ne, sondern auch theoretisch menschlich, da auf einem Nenner zu sein.
Ich glaube, dieses Handwerkliche, also Songs schreiben können, ist, glaube ich, der kleinste Faktor in der Gleichung. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, dass man so irgendwie ein Setting in einem Raum erschafft, dass eine nicht fremde Person, aber ich kenne jetzt zum Beispiel in dem Fall Nina noch nicht seit 20 Jahren. Ich kannte sie seit ein paar Wochen. Wir hatten davor 1-2 Sessions und dann kam sie mit diesem Thema und alleine, dass wir es geschafft haben, dieses Setting so zu kreieren, dass sie sich wohlfühlt, überhaupt diese Geschichte zu erzählen und dann auch diesen Song zu schreiben und ihn dann auch aufzunehmen, weil das dann aufzunehmen mit dem Wissen, dass alles, was man sagt, stimmt, ist ja auch sehr herausfordernd für einen Artist. Aber wie du sagst, das sind immer so diese sehr besonderen Momente, wenn man jetzt nicht irgendwie was Oberflächliches macht, sondern irgendwie sehr tief reingeht und dann auch irgendwie das Vertrauen bekommt, dass man dieses Lied schreiben darf. Deswegen, ja, ist schon, das Menschliche ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, weil, ey, man verbringt doch am liebsten Zeit mit den Menschen, mit denen man sich wohlfühlt. So, ob du jetzt was kannst, also du kannst sehr viel, aber das ist mir ja erstmal egal.
Richtig, ja.
Sondern, dass ich mich mit dir wohlfühle, ist der Grund, dass wir jetzt in einem Raum sind. So, und alles andere kommt danach. So, es gibt bestimmt Leute, die sind sehr, sehr krass, aber die sind vielleicht menschlich nicht so gut. Ja. Also jetzt theoretisch. Und ich glaube, dass natürlich der handwerkliche Skill wichtig ist, aber das Menschliche viel, viel wichtiger ist, weil im Endeffekt geht es um Emotionen, in welcher Form auch immer, ob die laut ist oder leise, aber es ist immer das, was so zwischen uns passiert. Und das dann in eine MP3-Datei zu packen, das ist schon, es passiert nur, wenn man sich irgendwie vertraut. Ja,
ja, voll. Was würdest du sagen, was waren so deine Top 5 Künstlerinnen, mit denen du so bisher zusammengearbeitet hast?
Top 5 für mich, weil ich die so krass finde, oder Top 5 von Erfolg?
Was beides.
Sagen? Beides.
Oder vielleicht von mir aus ein Mix.
Ein Mix. Also ich glaube, so dieser Song von Shirin und Luciano, das war auf jeden Fall ein sehr krasser Moment, so einfach weil das auch meine erste goldene Schallplatte letztes Jahr war und das ein krasser Moment für mich war und das auch ein Song ist, wo ich das Gefühl habe, die Leute kennen diesen Song. Ne, es gibt Songs, die haben voll viele Streams, aber man denkt sich, wer hört diese Tracks? So, und heute noch, wenn ich mal in einem Club bin, also eigentlich läuft dieser Song immer. So, wenn Rap läuft und auch deutscher Rap läuft, dann läuft der Track immer. Deswegen weiß ich, der bewegt die Menschen. Mhm. Körperlich zumindest. das ist auf jeden Fall ein krasser Moment gewesen. Das ist auf jeden Fall ein sehr krasser Moment gewesen. Dann auf jeden Fall auch dieser Nina Chuba-Moment, über den wir gerade geredet haben. Also Nina ist für mich eine wirklich unglaubliche Künstlerin. Eine unglaubliche Performerin. Deswegen ist sie an dem Punkt, wo sie ist. Wer ist noch sehr krass? Einer meiner Lieblingskünstlerinnen ist auf jeden Fall auch Panther, weil ich sie für mich vom Skill die Nummer 1 eigentlich ist. Bruder, du kennst sie selber sehr, sehr gut. Wie sie spielt, wie sie singt, wie sie denkt, das ist sehr, sehr einzigartig. Ne? Und in meinem Kopf ist sie der Endstation-Superstar. Mhm. Also wenn es so um Skill geht, ist sie für mich auf jeden Fall unglaublich. Boah, jeden, den ich jetzt nicht erwähne, der fühlt sich wahrscheinlich auf den Schlips getreten, aber sehr schwer, so eine Top 5 irgendwie hinzustellen. Dieser 1986 I Liver Song, den wir damals gemacht haben, 1000 Sterne, auch irgendwie einer meiner größten Songs, sag ich mal. Ist natürlich auch cool, wenn man überlegt, wo die beiden heute sind. I Liver, was für eine riesige Künstlerin sie geworden ist, und der Song kam vor 2 Jahren raus. Das ist auf jeden Fall so ein sehr, sehr großer Song und vielleicht auch sowas Aktuelles, keine Ahnung. Wir haben auch letztens, hatte ich meine ersten Jamule-Sessions. Also ich habe vor ein paar Jahren schon mal mit ihm gearbeitet, für wen anders. Aber jetzt hatten wir auch unser erstes gemeinsames Release. Auch ein sehr emotionaler Song. Auch wieder so ein Moment, wo man es geschafft hat, irgendwie ein Setting zu kreieren, dass er sich öffnet und eine Seite von sich zeigt, die er davor noch nicht gezeigt hat. Das war für mich auf jeden Fall auch so eins der Highlights meiner Karriere. Auch, also es ist sehr emotionale Session auch. Ja. Deswegen Shirin, Luciano, Nina Chuba, Panther, 1986, Eile, okay, bin ich schon zu viel. Aber so um den Dreh so, ja.
Naja, cool. Du hast ja jetzt auch schon mal, also jetzt du hast so gerade schon ein paar krasse Künstler irgendwie aufgezählt. Was würdest du denn sagen, was sind denn da so die wichtigsten Erfolgsfaktoren?
Wie meinst du? Erfolgsfaktoren für...
Weil du sagst ja, ey, ich habe Aliver oder 1986 so... Von außen irgendwie, also ne, wir haben Sessions gehabt oder mit Nina und so. Mhm. Was würdest du von außen, also als Songwriter sagen, hey, hast du schon sofort gemerkt, das ist was Besonderes in der Session? Und würdest du da quasi besondere Erfolgsfaktoren aus deiner Sicht definieren können?
Ich glaube auf jeden Fall, der Song entscheidet immer. Ich glaube, der Song, den man macht, ist der größte Faktor auf jeden Fall dafür, dass er rauskommt und erfolgreich wird. Zum Beispiel bei Shirin und Luciano, der kam 2020 raus, da war, also die sind beide noch sehr, sehr riesig, ne? Und damals auch schon, da war es alleine die Kombination, wo ich mir gedacht habe, ey, dieser Song wird auf jeden Fall scheppern, so, und hat er ja dann auch. Bei Nina war das zum Beispiel so, ich dachte, sie hat diese Seite noch gar nicht von sich gezeigt, und wenn sie das der Öffentlichkeit präsentiert, dann wird das jetzt vielleicht kein 100-Millionen-Song, aber ich glaube, Menschen werden den nachhaltig fühlen, so als ich die ersten Bilder gesehen habe, wo sich Leute die Zeilen tätowiert haben, dachte ich mir so, oh mein Gott, was geht denn hier ab? Einfach, weil es für sie sehr ungewohnt war. Aber sonst, ich glaube, gerade heutzutage, man kann es nie wissen. Man ist mit Künstlern im Studio und Künstlerinnen, die schon sehr große Erfolge gefeiert haben, dann macht man vielleicht auch einen Song, der sich anfühlt, boah, das könnte der nächste sein, und dann geht der gar nicht durch die Decke. So, zum Beispiel bei 1000 Sterne von 1986 und I Liver. An dem Tag haben wir zum Beispiel nur Refrains geschrieben, nur Hooks, und das war eine davon. Und ich fand die schon krass, gerade auch für ihn war die so sehr passend, damals war noch gar nicht die Rede von Oliver, aber wir haben auch sehr andere gute Hooks an dem Tag gemacht, deswegen ist es voll schwer irgendwie immer zu bewerten, was macht jetzt einen Song erfolgreich und welcher nicht so. Klar, wenn ein Künstler gehypt ist, ist einfach zu sagen, der wird jetzt auch seine paar Millionen machen, aber ich glaube, es ist immer abhängig auch, wie ist die Welt draußen gerade, auf was haben die Menschen gerade Bock. Ich habe das Gefühl, der Musikkonsum läuft immer antizyklisch zur Welt. Klingt jetzt sehr, sehr schlau, aber wenn man so rausguckt und Nachrichten guckt, hat man das Gefühl, die Welt ist kaputt. Deswegen haben die Leute vielleicht auch nicht so sehr Bock, auch Mucke zu hören, die sie noch mehr kaputt macht. Sondern es ist gerade sehr schnell alles, good life, wir leben nur einmal, scheiß drauf, wir gehen jetzt raus, ne? So, guck dir die Top 10 an, die sind alle so, gibt sehr wenige Songs, die sehr, sehr deep sind und ruhig sind, gerade die erfolgreich sind, weil es scheint auch die Sonne, die Leute wollen leben. So, wenn es jetzt vielleicht vor 10 Jahren war es so, gefühlt war die Welt noch irgendwie in Ordnung, da war sehr dieser emotionale Rap erfolgreich. Casper war der Typ, Materia war der Typ, der im Radio lief, also es entwickelt sich immer so gegensätzlich so ein bisschen. Deswegen glaube ich, wenn man jetzt auf 160 BPM geht und 4-to-the-floor-Kicks macht und da drüber rappt, ist man vielleicht erfolgreicher, als wenn man einen 7-Minuten-Track macht, wo man sich sein Herz ausschüttet. Leider ist es so, aber ich glaube, ja, schwer zu sagen. Das müsstest du besser wissen. Was würdest du sagen? Was ist, wenn du jetzt am Freitag einen Release hättest, worauf würdest du achten? Was wäre für dich der Faktor, der es erfolgreicher macht oder weniger erfolgreich macht?
Ich glaube, das sind komplett unterschiedliche Antworten.
Ja, was ist die Antwort? Ja,
ich glaube, auch aus Sicht eines Songwriters würde ich jetzt sagen, gibt es und andere Erfolgsfaktoren wie aus Sicht eines einmal Musik-Business-Dudes, weil ich manchmal schon immer das Gefühl habe, weil man sieht immer die ganz großen Künstlerinnen so, aber es gab ja auch einen Anfang. Ne? Und der Anfang war dann nicht so direkt, Splash und Frauenfeld als möglich gespielt, sondern der Anfang war halt dann irgendwie dann doch erstmal im Studio. Weil der Anfang ist immer erst im Studio, das ist ja das Schöne. Und wenn ich irgendjemand kennenlerne, dann habe ich schon immer das Gefühl, auch wenn das Repertoire, die Songs noch nicht da sind, dann merkt man schon irgendwie, dass es da eine gewisse Präsenz im Raum ist, ne? Und da schon was Besonderes ist. Und manchmal liegt man falsch, manchmal liegt man richtig. Die Erfolgsfaktoren, die danach kommen, die setzen sich aus mehreren Faktoren zusammen, würde ich sagen. Fleiß, richtiges Momentum, richtige Strategie, Team etc. Ich glaube, dass du heutzutage, du kannst relativ viel alleine schaffen, aber ich glaube nicht, dass du alles alleine schaffen kannst und dass du irgendwie ein Team brauchst. Und ich glaube, zu verkopft an die Sache rangehen ist auch nie gut, sondern einfach sich auch mal beraten lassen. Ich glaube, viele Leute lassen sich auch gar nicht wirklich beraten, weil sie denken, vor allem der heutigen Generation, die Gen Z, denken alle so, ja, ich brauche gar keinen, ich weiß doch so oder so alles so. Man liegt dann vielleicht auch mal richtig und es unterstützt dann nochmal das ganze Mindset.
Ja.
Aber on the long term ist es halt nicht so, meines Erachtens, weil es gibt viele Leute, die dann doch auch ein bisschen Ahnung haben. Und es gibt einen Grund, warum es Songwriter gibt, es gibt einen Grund, warum es Produzenten gibt, es gibt einen Grund, warum es Musikmanager gibt, etc., etc. Und wenn du die ganz großen Künstler auf der Welt dir anschaust, dann haben die halt ein Team. Und ich glaube, dass das in total, das war jetzt auch schon zu viel gesagt, super viel Leute das zu kurzfristig sehen, weil das ist im Endeffekt kein Sprint, sondern Marathon. Und den Marathon brauchst du mit viel Training, also schaffst du erst mit viel Training, den Sprint sicherlich auch, aber der Sprint ist nach 100 Metern wahrscheinlich vorbei und der Marathon geht über Strecke und das ist ein komischer Vergleich, aber am Ende des Tages ist es viel, viel mehr Arbeit, glaube ich zumindestens, Marathon-Gewinner zu werden, als jetzt blöd gesagt Sprint. Vielleicht auch falsch, aber im Endeffekt, glaube ich, weißt du, was ich meine.
Ja, ja.
So, und deswegen, glaube ich, ist es halt schwierig, weil jeder so seine unterschiedliche, eine andere Perspektive hat. Und da glaube ich, gibt es sehr, sehr, sehr viele Erfolgsfaktoren, die halt damit einspielen, um erfolgreich zu sein oder nicht erfolgreich zu sein.
Du hast aber auch einen geilen Punkt gesagt, so von wegen Team. Ich glaube, ein gutes Team, und damit meine ich alles, also sowohl Manager, keine Ahnung, Label, wenn man eins hat oder eins braucht oder eins, wie auch immer. Und vor allem halt auch Menschen in seinem Umfeld, die ehrlich mit einem sind. Weißt du, wie ich meine? Weil du kennst es ja bestimmt auch, wenn du mit deinen Artists am Sprechen bist, du willst ja auch immer nur das Beste für deinen Künstler oder deine Künstlerin. Du handelst ja nicht gegen die. So, und genau ich als Songwriter, ich will ja das beste Produkt, den besten Song, den wir heute schreiben können, den will ich heute schreiben. So, und ich sage das auch sehr oft am Anfang von Sessions, lasst arbeiten, lasst den besten Song machen, den wir jetzt machen können. Lasst nicht zufrieden geben mit, ja, so ist es auch ganz okay. Ich glaube, man muss auch sehr ehrlich miteinander sein. Und das schätze ich auch an unserer Arbeit sehr, sehr doll. Weil du auch immer sagst, Bro, das war es jetzt gerade nicht so. Und das war es aber voll. Sowohl menschlich als auch im Studio. Also wir sind ja auch sehr oft im Austausch. Ne? Und du hast mir auch, weiß ich noch genau, hast mir auch mal angerufen und hast gesagt, Bro, halt dich ran so. Und übertreib deine Rolle nicht auf den so. Und das ist ja auch sehr wichtig, dass man so einen Reality-Check auch mal bekommt von jemandem. Ob das jetzt Eltern, Freunde, Geschwister sind. Ich glaube, ein gutes Team um einen rum ist auf lange Sicht auf jeden Fall der Erfolgsfaktor schlechthin. Das heißt nicht, dass man immer mit dem gleichen Writer, immer mit dem gleichen Producer arbeiten muss. Ich finde es gut, wenn man mal auscheckt, ey, was kann man machen? Und ich sage auch mit Leuten, mit denen ich sehr viel arbeite, ey, geh mal mit anderen ins Studio, teste dich aus, weil Im Unbekannten liegt das Interessante auch oft. So, check up und dann komm, meine Tür ist immer offen, komm immer wieder. Ja. Aber so ein grundsolides Team mit Menschen, die einem wirklich ernsthaft eine Meinung geben und ehrlich eine Meinung geben, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und halt Fleiß, wie du sagst. Ich glaube, Talent ist wichtig, aber der Fleiß ist viel entscheidender, safe.
Ja. Haben wir sehr lange.
Period!
Haben wir jetzt sehr lange drüber gesprochen, aber ist ja auch wichtig, ne? Vielleicht nochmal auf ein bisschen was anderes. Denkst du, die Position von Songwriter sollte oder wird sich noch ändern?
Boah.
Weil, ich meine, jetzt wenn wir mal ganz ehrlich, bis vor ein paar Jahren haben Rapper gar keine Songwriter in die Credits geschrieben.
Mhm.
So, ne?
Was bis nicht vor, heißt, dass sie keine hatten.
Richtig.
Ja.
Bis vor ein paar Jahren war es so, dass Songwriter sehr, also immer noch, ich glaube, wir sind immer noch auf der, in der Entwicklungsphase, aber es wurde besser, ne? Also das heißt, bis vor ein paar Jahren wurden Songwriter nicht besonders gut vergütet, würde ich sagen. Und es hat sich ja schon relativ viel geändert. Was denkst du denn, was da so, ja, so wie es, ne?
Also ich glaube, dass ändern wird. Ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall immer besser wird, weil wenn ich überlege, kommen wir wieder auf dieses Bild von vor 6 Jahren, wo ich meine erste Session in Berlin habe. Bro, damals war die Industrie eine ganz andere, die Menschen waren ganz anders, die Konsumenten und Konsumentinnen waren ganz anders. Das hat sich auf jeden Fall sehr ins Positive verändert für Songwriter, weil alleine, dass es auch bei Spotify diese Written-By-Pages gibt oder dass Leute in die Credits schauen, wer hat da mitgearbeitet. Nicht, dass die Credits immer stimmen, sage ich jetzt mal so. Aber das hat sich auf jeden Fall ins Positive verändert, wie du sagst, ey, ich habe große Songs schon gehabt und konnte meine Miete nicht bezahlen. Ich war so mit paar hundert Millionen Streams, irgendwas stimmt hier nicht. Das heißt, diese Situation hat sich auf jeden Fall für sehr viele sehr ins Positive verändert, weil, Bro, dass früher ein Rapper, wenn er ein YouTube-Video gepostet hat, in Klammern immer Produced By geschrieben hat, ist völlig normal, aber nicht mal in der Infobox stand Written By.
Ja.
Weißt du, wie ich meine? Und ich habe auch das Gefühl, wir müssen ein bisschen mehr noch wegkommen von diesem, es ist eine Schwäche, mit Leuten im Studio seine Songs zu schreiben. Weil welchen Drake-Song hörst du nicht, weil da 10 Leute in den Credits stehen? Welchen Kanye-Song hörst du nicht, weil da 10 Leute in den Credits stehen? Oder bei Travis oder bei Adele oder bei Ed Sheeran oder keine Ahnung. Manchmal sind es mehr, manchmal sind es weniger. Aber ich finde, Musik ist sowas Kollaboratives, dann ist es doch eigentlich schön, wenn man miteinander im Studio ist. So. Und selbst wenn ich meine eigenen Sachen mache, also für mein eigenes Artist-Projekt, bin ich am Überlegen, welche Writer kann ich dazu holen, weil es gibt keinen, der alles weiß und keinen, der alles kann und keiner ist perfekt. So, und ich finde, wenn man mit Leuten im Studio ist, so, dann gibt doch denen auch das Spotlight, das sie verdienen. So, da haben wir auch schon unsere Sachen durch, so, ne, mit Leuten, die nichts erwähnen, nicht mal in Credits und so Handy auf stumm, Nummer wechseln und so. Aber wenn ich überlege, wie es vor 1, 2, 3, 4, 5 Jahren war und wie es heute ist, Bro, da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Es kann immer besser sein, aber ich bin schon sehr froh, dass es da ist, wo es jetzt gerade ist. 100%, ja.
Ja, schön.
Und alleine, dass Leute auch wissen, dass Songwriter mit im Studio sind, auch in Deutschland. So, ne? Also, dass es in Anführungszeichen bekannte Writer und Writerinnen gibt, das spricht ja schon dafür, dass wir gute Arbeit machen im Studio, aber auch, dass irgendwie da ein bisschen Licht drauf gelegt wird, so, weißt du? Da kann ich auch viele Künstler auch nur positiv erwähnen. Sehr viele haben kein Problem damit. Es haben noch nicht alle kein Problem damit. Da müssen wir vielleicht noch hin. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr schön so. Hätte mir vor 3 Jahren jemand gesagt, ey, 2024 ist es so. Ich hätte direkt gesagt, Bruder, ja, lass das der perfekte Zustand. So, deswegen bin ich schon sehr happy, wie es gerade ist, oder? Was würdest du sagen? Was kann sich dahingehend noch verändern oder verbessern? Klar, mir fallen sofort 1, 2 Sachen ein, aber es ist schon eine gute Situation. Ich glaube,
hat sich schon relativ viel getan. Ich erinnere mich nur, wie wir zusammen angefangen haben und jetzt ist da schon sehr viel passiert.
Mhm.
Ich glaube, es muss noch größer werden, also es muss noch lauter werden an sich, aber ich glaube, generell kämpfen da relativ viele Leute gerade dafür, dass da was passiert und und ist einfach Teil des Business und ich glaube, man bekommt das auch nicht mehr so schnell wieder weg.
Mhm.
Ne? Aber es gibt sicherlich noch irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten. Ne? Warum sollte im Endeffekt des Tages ein Produzent so viel viel, viel besser vergütet werden als ein Songwriter. Das ist natürlich dann auch so, wo ich mir überlege, okay, warum eigentlich? Weil im Endeffekt seid ihr zu dritt in der Session, natürlich die Nachbearbeitung des Songs, okay. Klar. Aber ohne Zeilen, ohne Songwriter kein Song. Ohne Zeilen, ohne Songwriter vielleicht, also klar, ein paar Künstler und viele Künstlerinnen können auch selbst schreiben, aber kann auch nichts nachbearbeitet werden. So. Und ich glaube, das ist einfach so ein Prozess, den man da gehen muss. Ne? Ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist auch ein typisches deutsches Problem, weil es sehr, sehr ego-driven ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, in Amerika ist es allen Leuten scheißegal oder in UK so. Ist halt Deutschland. Ne?
Ich glaube, es gibt so eine Story, ich weiß nicht, ob die von Kanye ist, aber ich glaube, der hat bei My Beautiful Dark Twisted Fantasy, so seinem Mega-Album, also viele Mega-Alben, aber das ist so eins davon, hat der, glaube ich, den Koch, der während den Sessions Essen gemacht hat, der steht in den Credits. Vielleicht ist es auch nur so ein Mythos, aber wie da die Appreciation vielleicht für Leute, also er hat bestimmt auch ganz oft schon Leute nicht in die Credits geschrieben, ne? Aber dass da auch wahrscheinlich grundsätzlich eine andere Appreciation da ist, weil ey, der das Licht beim Video macht, ist vielleicht genauso wichtig, wie der die Kamera hält, weißt du, wie ich meine? Keiner ist wichtiger als der andere. Du sagst zwar ohne Writer keine Zeilen, aber ohne Producer keine Melodie.
Richtig.
Und ohne Artist, der vor dem Mic steht, kein Ton. So, deswegen alle sind irgendwie gleich wichtig.
Ja.
Und da müssen wir vielleicht noch ein bisschen mehr hinkommen, aber es hat sich auf jeden Fall schon sehr gebessert und ich glaube, in 3 Jahren werden wir sagen, oh, weißt du noch, wie es 2024 war? Oh mein Gott. So, deswegen, ja. Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich.
Welche Trends und Entwicklungen beobachtest du zurzeit und wie passt man sich dem als Songwriter an?
Ich glaube, wichtig, oder das kann ich nur für mich sagen, ich bin immer noch Fan geblieben. Und ich sage das auch sehr oft in Sessions, wenn ich mit Künstlern bin, die ich schon gehört habe, bevor ich mit denen geschrieben habe, so, ich gebe denen immer ihre Blumen. So, ich glaube, Fan von Musik zu sein, egal woher die kommt, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Weil ich kenne auch Leute, die sagen, boah, ich bin jeden Tag im Studio, ich habe gar keinen Bock, mich jetzt noch auf Spotify oder Apple Music oder wo auch immer raufzugehen und nochmal 15 Alben anzuhören. Aber ich mache das jeden Tag. So, ich habe mir eigentlich mal zum Ziel gesetzt, jeden Tag ein Album zu hören, das ich noch nicht kenne. Auch Sachen zu hören, wo ich vielleicht vorher denke, das werde ich gar nicht mögen. So einfach, um irgendwie am Ball zu bleiben. Weißt du, wie ich meine? Ich gucke immer, was ist die Top 50 der Welt? Was ist die Top 50 in Schweden? Was ist die Top 50 in UK? Was ist die in Deutschland? Man erkennt ja auch sehr unterschiedliche Strömungen von Hypes gerade. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig, dass man so am Zahn der Zeit einfach bleibt, weil es ändert sich jeden Tag. Heute ist was im Trend, was gestern nicht im Trend war. Und heute ist schon wieder was nicht im Trend, was gestern noch heiß war. So, das ist ja mit Mode so, mit Musik so, mit Film so, mit allem. So, deswegen, wenn man kulturell irgendwie spannend bleiben will, dann muss man sich, glaube ich, auch damit beschäftigen, was man tut. So, und darf sich auch irgendwie nicht scheuen davor, neue Wege zu gehen. Das ist, glaube ich, auch was ich oft versuche, jetzt zur Zeit gerade im Studio zu machen, den Song mit einem Künstler zu schreiben, den er mit anderen nicht schreibt. So, ey, lass mal vielleicht komische Drums benutzen, lass mal einen anderen Bounce benutzen gehen, lass mal in ein anderes Tempo gehen. So, vielleicht wird der den Song nie rausbringen, aber einfach mal zu gucken, was ist da noch. So, ich glaube, das ist auch so ein Faktor, um irgendwie dabei zu bleiben einfach, weil das ist ja die größte Sorge von uns wahrscheinlich allen irgendwie, dass irgendwann das Telefon nicht mehr klingelt und keiner mehr mit einem ins Studio will. So, da muss man eben dafür sorgen, dass man weiß, was ist fresh, was ist gerade nicht cool, ich finde cool das unnötigste Wort, das es gibt, aber was ist gerade aktuell, was mögen die Menschen, was wollen die Leute hören und daraus irgendwie auch einen perfekten Remix für alle zu schaffen. Man will ja nicht nur das machen, was das Publikum gerade will, sondern auch das, was der Artist gerade will und diese Welten irgendwie immer wieder zusammenzubringen. Ich glaube, darin liegt unsere Aufgabe so, und dafür muss man halt wissen, was draußen abgeht. So.
Ich glaube, on point beantworten.
Ja, oder? Ja, ne? Also, ja, lass ich mir genauso tätowieren. Die Antwort.
Aber Bro, da brauchst du zwei Arme. Ja, so. Okay.
Längste Antwort des Jahres
ja,
auf jeden Fall.
Ja, ja. Was würdest du sagen, so abschließend, was war der beste Tipp, Ratschlag, den du je bekommen hast und von wem?
Der beste Tipp. Ich weiß, was mir direkt zuerst eingefallen ist, wir hatten 2021 ein Camp auf Mallorca.
Ja.
Und unser lieber Freund Jules Kallenbacher ist ja ein sehr weiser Mann.
Ja.
So, und auch immer, wenn ich in Mannheim bin oder wenn er in Berlin ist, ich liebe es, mit ihm zu reden. Ne? Und 2021 war eine sehr intensive Phase in meinem Leben und auch in der Musik. Und ich war so stolz darauf, dass ich irgendwie ich weiß nicht mehr, was die Zahl war, 72, 87 Tage am Stück im Studio war. Ohne Pause, jeden Tag, Montag bis Sonntag, so. Es war auf jeden Fall so gut 2 Monate, everyday, so. Und er hat zu mir gesagt, pass auf, dass du nicht die Geisel deines eigenen Hustles wirst. So, weil wir wollen ja immer mehr, höher, schneller, weiter, jeden Tag noch eine Session, noch mehr Streams, ja, so. Davon sind wir ja alle ein bisschen irgendwie geprägt, sag ich mal. Und er hat gesagt, ey, es gibt auch ein Leben außerhalb vom Studio. Und ich verstehe das heute viel mehr als vor 3 Jahren. Ich dachte mir so, Bruder, was laberst du? Jeden Tag Studio, ich will doch erfolgreich sein. Aber heute weiß ich, dass es auf jeden Fall auch wichtig ist, sich Zeit zu nehmen für Sachen, die außerhalb vom Studio und außerhalb von Spotify, YouTube und TikTok passieren. So, man hat eine Familie, man hat Freunde, man hat vielleicht einen Partner. Um die muss man sich kümmern und dafür muss man sich Zeit nehmen. Es gibt nichts, was mir wichtiger ist auf der Welt als Musik. Aber es ist alles, aber nicht alles. Weißt du, wie ich meine? So, und Jules hat eben gesagt, werd nicht die Geisel deines eigenen Hustles. So, und das fand ich irgendwie, ist mir nachhaltig im Kopf geblieben auf jeden Fall, dass man sich auch Zeit nimmt für andere Dinge. Damals, vor 2, 3 Jahren, wenn ich 2, 3 Tage keine Session hatte, ich habe angefangen zu zittern. Ich war so, oh mein Gott, niemand will mehr mit mir ins Studio. Ich bin auf einmal schlecht geworden. Und heute weiß ich, ich kann auch mal eine Woche in meiner Heimat im Schwarzwald einfach eine Woche bei meinen Eltern so auf dem Balkon sitzen und rausgucken und es passiert nichts. Und ich bin fein damit. So, deswegen, Musik ist alles, aber nicht alles.
Sehr weise, sehr weise.
Kuss.
Schluss. Wir haben zum Schluss so eine neue Kategorie.
Okay.
Entweder-oder-Fragen.
Okay.
Wir haben 3 für dich vorbereitet.
Okay. Oh Gott.
Ja. Entweder einen Song an einem Tag fertigstellen oder über mehrere Wochen dran arbeiten.
Über mehrere Wochen dran arbeiten.
Ja?
Mhm.
Wann war das letzte Mal?
Ja, eben nicht.
Ja.
Ich würde es gerne machen, ja.
Okay.
Ja, weil wir sind immer, das ist auch, man weiß, glaube ich, gar nicht, wie sehr man sich selber auch nicht unter Druck setzt, aber wie sehr man unter Druck ist.
Ja.
Ein Label, ein Manager, ein A&R ruft mir an, mit dem und dem Künstler und dem Producer an dem Tag, ein Tag. Dann trifft man sich um 12 und die Erwartung ist, dass man innerhalb von 8 Stunden den erfolgreichsten Song der Weltgeschichte schreibt. Was ja eigentlich super absurd ist. Aber das erwarten wir ja alle von uns allen. Ja. Immer jetzt, sofort, so schnell wie es geht. Und mittlerweile mache ich das eigentlich gar nicht mehr so gerne, dass man nur einen Tag mit jemandem ins Studio geht. Sondern wenn ich weiß, ey, man hat 2 oder 3, man kann vielleicht einen Hook schreiben, aufnehmen, dann was anderes anfangen, am nächsten Tag wieder in die erste Hook reingehen, ey, lass nochmal die Zeile vielleicht anders schreiben, anders performen. So dieses Gucken, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, es hat einen Grund, warum ein Kendrick Lamar 5 Jahre für ein Album braucht. Und andere Künstler 5 Wochen für ein Album brauchen. Ja. Ich glaube, man hört es. Weil ich denke mir immer.
Ja, aber kann aber auch sehr verkopft dann alles
sein. Es kann sehr verkopft sein, man muss den Mittelweg finden, ja. Aber ich denke mir nur, ein Lied bleibt für die Ewigkeit. Und demgegenüber 8 Stunden Aufwand für die Ewigkeit, I don't know. So.
Was würdest du sagen, wie viele Songs hast du im Jahr 2023 geschrieben? Und wie viele sind davon rausgekommen? Kommen ja noch viele Songs raus, aber was würdest du sagen, wie hoch ist die
Erfolgsquote? 365 Tage hat das Jahr. Dann war ich wahrscheinlich 300 im Studio.
Ah, so viel nicht, ne?
Nicht? Doch, ja. Weiß nicht. Viel auf jeden Fall. Und geschrieben. Wir haben doch so eine Excel-Tabelle, das müsstest doch du besser wissen. Ja, wahrscheinlich paar hundert, zwischen 100 und 200 geschrieben, aber ganze Songs, aber auch Hooks, also es geht so, ne? Und davon sind rausgekommen, ich weiß nicht, wie viele sind letztes Jahr rausgekommen, 60 oder so? Ich glaube, so die letzten 1, 2 Jahre kamen so 140, 150
Tracks. Ist ja schon eine super krasse Quote,
muss man sagen. Ja, voll.
Und das ist natürlich auch, sehen ja auch viele Leute da draußen nicht, wie viele Songs man dann hat sich dann
wieder. Klar, ich war jetzt wieder vorgestern mit einem Künstler im Studio, der wollte nur Hooks machen. Dann haben wir 7 Hooks oder 6 an einem Tag geschrieben. Alle 6 werden nicht rauskommen, vielleicht einer.
Ja.
Vielleicht 2. Aber ja.
Ja.
So irgendwie. Also, das fragen mich auch echt oft Leute, was ist die Quote? Ey, das ist mal ist es 8 von 10, mal ist es. Einer von 10. So.
Ja. Entweder Songwriter oder Artist?
Die Frage ist unbeantwortbar. Die ist unbeantwortbar, weil ich habe die letzten 2, 3 Jahre ja eigentlich nur geschrieben für andere Artists. Dann letztes Jahr haben wir wieder angefangen, selber Musik rauszubringen, weil ich gemerkt habe, irgendwas fehlt mir. So, und wenn ich mich nur auf das eine konzentriere, dann weiß ich, mir fehlt es auf der anderen Seite. Also die Frage kann ich nicht beantworten. Ich würde aber sagen, dann Songwriter, weil ich schreibe ja auch meine eigenen Songs.
Ja.
So.
Ja, ist ein bisschen geschummelt jetzt.
Er ist sehr geschummelt, aber ich will, da kann ich echt keine Antwort geben. Es hat beides sehr viele.
Okay, entweder einen Sommerhit schreiben oder eine Winterballade.
Boah, Winterballade, 100.000%. Ja, ja. Klar, die Sommerhits bocken auch und Fenster auf. Woo! Das ist schon sehr cool, aber ich bin schon eher der melancholische Typ. So, wir kennen uns jetzt ja auch ein paar Jahre. Ja. Und ich liebe schon sehr diese Songs, die man sich alleine anhört.
Ja.
So, die mag ich sehr gerne schreiben, ja.
Bitte
ich,
ja.
Ja.
Cool. Ey, Feiern, danke schön.
Danke dir.
Schön, dass wir es gemacht haben.
Sehr schön. Danke, dass ich da sein durfte.
Und ich freue mich aufs Ergebnis.
Wir müssen jetzt noch irgendwas Krasses so raushauen, irgendwie so eine Prediction. Aber so ganz persönlich, ja. So weißt du, ich schreibe dieses Jahr noch 3 Nummer 1, irgendwas Krasses.
Okay.
Und dann rechnen wir in einem Jahr ab und gucken, ob es passiert ist.
Dann deine Prediction für dich selbst.
Jetzt ist Mitte des Jahres, bis Ende des, ja, was ist der Zeitraum? In den nächsten 12 Monaten, man weiß ja nie, wann kommen die Songs raus, okay? In den nächsten 12 Monaten?
Eine Nummer 1 Single.
Minimum eine Nummer 1 Single? Minimum. Wir müssen ja, so, wer nach den Wolken greift, nach den Sternen greift, der landet mindestens auf den Wolken. Deswegen mindestens eine Nummer 1 Single, mindestens ein Nummer 1 Album, wo man aber nicht nur einen Song drauf hat, sondern so maßgeblich dieses Album mitschreibt. Und eine Diamant-Single. Die wird wahrscheinlich nicht in den nächsten 12 Monaten Diamant sein, aber irgendwann, wir müssen es doch rausrufen, Bruder.
Okay, gut.
Das Universum hat zugehört.
Okay, gut.
Ja.
In 12 Monaten.
Bis in einem Jahr.
Vielen Dank.
Danke euch, danke dir.
Kuss. Und bis bald. Kuss auf die Nuss.
Ne? Kuss auf die Nuss, VSEL.
Yeah.